Was ist jetzt ein Gottesknecht? Was ist ein Gottesknechtslied? Jens hätte jetzt vielleicht den Text singen können, gerade, es wäre eine Herausforderung gewesen. Aber von der Machart her war es ein Lied. Ein Lied über einen Knecht Gottes, so wird er genannt, der kommen soll. Was bedeutet Knecht Gottes? Evet Adonai. Er ist ein Sklave, ein Diener, ein Untertan und ein Verehrer. All diese vier Bedeutungen passen dazu, wenn hier von dem Gottesknecht geredet wird. Abraham wird als Gottesknecht genannt, auch David und Hiob sind Knechte des Herrn. Und es ist ein Ehrentitel, der für einen Erwählten gebraucht wird, den Gott nimmt, um in der Welt etwas zu bewirken. Also ein Gottesknecht ist einer, der kommen soll, der von Gott her Dinge sagt und tut und der den Auftrag Gottes auch erfüllt und auch in dem Fall auch das Volk Israel dann auch mitnimmt. An einer Stelle in Jesaja 41 zwischen 8 und 13 wird einmal das ganze Volk Israel als Gottesknecht genannt. Sie selbst sind die Knechte Gottes in der Welt und weisen darauf hin, was Gott mit den Menschen dieser Welt vorhat. Und das ist eigentlich auch ein sehr schöner Gedanke, wenn man bedenkt, wie oder wo Juden überall wohnen in der heutigen Zeit. Man kann wirklich sagen, auf allen Kontinenten. Nicht? Die kann man wirklich beobachten, auch von dem, dass sie völkisch dann irgendwo in anderen Kulturen auch untergekommen sind, sich integriert haben, aber eigentlich ganz tief, dass die Juden so Knecht Gottes sind, um auf den Gott, der Erlösung bringt, hinzuweisen. Der Gottesknecht, ist das laut genug? Soll ich lauter? Etwas lauter? Geht das? Ja, und den vielleicht auch den Lautsprecher so, dass ihr was versteht, dann müsst ihr mal gucken. Ja, der Gottesknecht ist ein... Sonst nehme ich das in die Hand. Heute haben wir es mit der Technik, glaube ich. Wie war die Situation der Israeliten, der Juden in Babylon? Sie haben schon jetzt schier beinahe 50 Jahre dort Fronarbeit geleistet, sind aus Jerusalem, das durch Nebukadnezar zerstört wurde, nach Babylon geführt worden und ein ganzes Volk sozusagen ist in Gefangenschaft geraten. Und sie waren einzig dazu da, dieser neuen Weltmacht Babylon auch zu dienen. Und 50 Jahre sind schon eine echte Hausnummer. Wenn man so lange dort lebt, dann denkt man, da wird sich nicht viel ändern. Und Gott hat sich jetzt rausgenommen, einen Gottesknecht zu schicken zu dem Volk der Juden, zu dem Volk Israel, um die Situation grundlegend zu ändern. Das ist hier so der Hintergrund. Eigentlich kann man wirklich sagen, da ist vieles so erschüttert gewesen, so festgefahren im Leben des jüdischen Volkes, dass das einfach eine einzige Katastrophe war, was Babylon bedeutet. Und als Helmut Schmidt mal vor einigen Jahren auch in einer Talkshow im Fernsehen gesagt hat, die größte Katastrophe der Juden war immer Babylon gewesen. Bis zu dem, was sie dann im Holocaust im Dritten Reich natürlich erlebt haben. Aber bis dato war immer das Allerschrecklichste, was dort in Babylon eigentlich vorgegangen ist. Und Gott hat sich rausgenommen, jetzt einen einzigen zu senden, um sein Volk regelrecht rauszulösen, rauszuführen aus dieser völkischen Gefangenschaft. Deswegen dieser Eved Adonai, deswegen dieser Knecht Gottes, so wird er genannt, der einen ganz speziellen Auftrag hat für das Volk der Juden und wie wir dann auch gelesen haben, auch, dass er das Recht aufrichtet in der ganzen Welt. Dass das jetzt sozusagen über den aktuellen Auftrag, den man sehen kann für die Juden als Volk Gottes, dass das hinausgeht. Man könnte jetzt so sagen, wie bei diesem Denken pass pro toto, ja, vom Teil auf das Ganze zu schließen. Auf einmal gewinnt diese eine Situation, dass Gott sein Volk doch befreit, wieder zurückführt nach Jerusalem, dass Gott sein Volk auch dann wieder neu baut und das Volk auch vor Gott und mit Gott leben darf. Das soll jetzt passieren in dieser neuen Zeit, die anbricht durch diesen Gottesknecht. Und jetzt können wir sagen, von diesem Denken, vom Teil, von diesem Teil auf das Ganze der Welt geschlossen, dass Gott gerade diesen Gottesknecht nimmt, um sein Recht und seine Gerechtigkeit unter die Menschen zu bringen. Das ist jetzt hier eigentlich sowohl von der Denkart sehr erstaunlich, die wir hier wiederfinden im Bibeltext, Jesaja 42, als dass es auch dann darum geht, dass Gott hier weltweit denkt und auch für Jahrhunderte denkt und dass Gott eben daran leidet, da wo Ungerechtigkeit ist, da wo Zerstörung ist, da wo die Menschen einander betrügen, lügen, da wo es auseinanderfällt, zerbricht, da wo man so auch böse miteinander so umgehen kann. Ja, das ist so hier der Hintergrund. In Jesaja 49, 6b steht, ich habe dich zum Licht für die Heiden gemacht, dass du seist mein Heil und meine Rettung bis an die Enden der Erde. Das ist der große Auftrag dieses Eved Adonai, dieses Gottesknechts. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht. Ja? Die Not Israels ist die eine Seite. Aber was jetzt hier passiert, ist, dass Gott die ganze Welt im Blick hat. Und er möchte alle Enden der Erde retten, die Menschen, die in den verschiedensten Kulturen dieser Welt integriert sind, die will Gott retten durch den, der kommen soll. Also diese lebensbedrohliche Situation ist die eine Seite und Gott macht sich auf, um den Menschen in der ganzen Welt zu retten. Ja, vielleicht die Folie 2. Hier haben wir das nochmal, das ist die Folie 3, ja, das ist die Folie 2. Ich lese es mal vor. Der Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht auseinandersetzen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Die Inseln werden auf seine Lehre warten. Hier haben wir das Bild von dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht. Das soll jetzt so sein, dass dieser Gesandte Gottes, dieser Gottesknecht, mit den im Bild gesprochenen Menschen, die hier gemeint sind, so umgeht, dass sie wieder aufgerichtet werden. Das geknickte Rohr bleibt da nicht geknickt und der Docht in einer Kerze bleibt nicht so, dass man denkt, der geht jetzt jeden Moment aus, sondern kommt wieder zum Brennen. Ich bleibe einmal bei diesem Bildwort. Das geknickte Rohr ist ein Bild, was sich auf dem Elenden und Armen bezieht. Der Gottesknecht wird die Schwachen heilen. Er wird sie nicht unterdrücken, noch will er, dass sie unterdrückt werden. Also die Schwachen und Armen, die wird er stärken. Das andere Bild, der glimmende Docht, ist ein Bild für Menschen, die beinahe allen Glauben und alle Hoffnung verloren haben. Und das kann man auch so also sehen, ja, da glimmt der Docht gerade noch und der ist, jeden Moment geht der glimmende Docht aus und dann ist es vorbei. Und hier geht es um Menschen, die so alle Hoffnung und den Glauben verloren haben. Und jetzt sagt dieses Bibelwort, dass der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird, der kommt wieder zum Brennen. Und ich habe mich selber ertappt bei der Vorbereitung, der soll brennen wie eine Fackel, aber da habe ich gedacht, das geht ja nicht, ja. Auf der Kerze kann ja jetzt keine Fackel brennen. Aber es wird deutlich, ja, dass der Docht wieder so richtig, dass die Flamme da reinkommt, ne? Oder wenn ein Schilfrohr wieder aufgestellt wird. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob das so geht, aber bei Gott geht das. Bei Gott geht das. Und das Rohr wird nicht abgeknickt zur Seite getan, getrennt, sondern es wird wieder hergerichtet, hergestellt und kann auch im Wind wieder wehen hin und her. Also diese Bildworte sind doch sehr deutlich und handeln ganz stark von Menschen, die so in eine Not hineingekommen sind. Und da merken wir, dass der Gottesknecht sich darum kümmert. Er kümmert sich um das Leben der Menschen, um alle Schwachheiten, um die Armut, aber auch um die Hoffnungslosigkeit der Menschen. Er kommt, damit mein Verlorensein beendet wird. Deswegen kommt der Gottesknecht in diese Welt, damit meine innere Gefangenschaft, wie sie Israel dort in Babylon erlebt hat, damit ich rausgeführt werde aus dieser Gefangenschaft. Und eigentlich denke ich auch in der Gefangenschaft, ich bin verloren. Da ändert sich sowieso nichts und da werde ich, der Docht wird schon gelöscht werden. Das denke ich eigentlich. Und dann kommt es, dass Gott etwas ganz anderes setzt. Dass er hier sagt, das wird ganz anders sein. Das Leben geht nicht einfach nur so vorbei und die Hoffnungslosigkeit gewinnt, das Unrecht gewinnt und Zerbruch, Verlorenheit, sondern Gott ist bei uns und er ist der, der unser Leben auf einmal wieder stark macht. Das ist hier so der Schwerpunkt der Sendung des Gottesknechts. Er wird zur Hilfe für uns Menschen und unser äußeres Leben darf auch wieder gelingen. Der Geist des Herrn ist auf Jesus, so sagt es einmal Lukas 4, Vers 18. Jesus wurde gesalbt, dass der das Evangelium den Armen und den schwachen Menschen verkündigt, genau wie es in Jesaja 42 steht. Jesus wurde gesalbt dafür, um diesen Dienst zu tun, der hier in Jesaja 42 dem Gottesknecht gegeben wird. Und dass auch der Geist des Herrn gerade auf diesen Knecht Gottes liegt. Das steht im Jesaja 42 wörtlich und steht auch im Lukas 4, 18. Also dieser Übertrag, ja, das, was 550 Jahre vor Jesus passiert, in dieser elenden Situation in Babylon, ist dieser Übertrag, der passiert doch auch, dass Jesus Christus der Knecht Gottes ist. Dass man das vergleichen kann hier mit den beiden biblischen Sachverhalten. Zunächst mal Jesaja 42 und dann auch diesen Sprung ins Neue Testament wagt. Wie ist es denn? Ist Jesus der Knecht Gottes, der Evet Adonai, und ist der auch uns als Menschen, wo wir geknickte Rohre sind, glimmende Dochte, und der nimmt sich unser an und rettet uns. Was macht dieser Jesus Christus? Er hat diesen Auftrag und er vollzieht ihn auch an den Menschen. Ja, wie werden wir mit Dingen manchmal im Leben fertig? Oder wie kommt es auch dazu, dass ich ein glimmender Docht werde, dass es mir so geht wie ein Rohr, das geknickt ist, wo ich denke, Mensch, das Leben geht doch da kaum richtig weiter. Das Handicap ist zu groß, die Probleme sind zu groß und vielleicht auch meine eigenen Taten waren nicht gut genug. Da kommt einfach Resignation dazu. ich fühle mich so zerschlagen. Das kann so sein, das ist nicht immer der Fall. Aber irgendwo ist die Frage natürlich auch im Hintergrund, wie kommt es dazu, dass Recht und Gerechtigkeit von Gott nicht befolgt werden? Das, was die Menschen doch eigentlich wissen und man tut es trotzdem nicht oder merkt nicht, dass das Reich Gottes so eine Kraft ist, auch unter uns. Und dann kommen wir manchmal in diese alten Dinge selber hinein, auch als Christen. Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Saufen, Fressen. Mensch, wie viel Disziplin braucht man im Leben? Und wir haben es vielleicht noch zu wenig. Ja, Galater 5, 16, wenn man diese Aufzählung mal sieht, wo wir auch vor Gott in Schuld geraten, in Sünde geraten, wo auf einmal unser Licht wieder so ganz klein wird und beinahe nur noch ein bisschen zu erkennen ist. Und dann brauchen wir Erlösung und Vergebung. Und dafür kommt dieser Gottessohn in die Welt, dass wir Erlösung und Vergebung bekommen durch ihn. Durch das, was er tut. Wo er sagt, ich habe dein Leben jetzt bewältigt oder ich bewältige es. Ich bewältige dein Leben da, wo es genau an den Rand der Existenz gekommen ist. Aber auch so, auch wenn alles glatt läuft, dann muss Gott immer noch unser Leben auch bewältigen. Natürlich. Und das tut Jesus am Kreuz, ganz tief. Und er weiß, wofür er stirbt. Er weiß, welchen Preis er bezahlt. Meine Schuld und meine Sünde, ja. Diesen Preis bezahlt dieser Gottesknecht am Kreuz. Erlösung fängt mit Vergebung an. Ich merke, wie ich zuerst mit Gott dann versöhnt werde, dass ich mit Gott ein neues Leben habe, dass ich Hoffnung bekomme durch ihn selbst. Und diese Erfahrung, die ich eigentlich so mit Jesus nur machen kann und hoffentlich nicht nur bei meiner Bekehrung, sondern dass ich weiß, dieser Erlöser lebt in meinem Leben, der vergibt mir auch neu und Gott darf mich auch korrigieren. Ich bin nicht der alles kann und der unantastbar ist. Und dann merke ich, wie Gott mir begegnet, wie er vergibt, versöhnt und wie ich wieder zu Gott, dem Vater, kommen darf. Das Zweite ist dann, dass die Kraft Gottes in mich hineinkommt, dass er das geknickte Rohr aufrichtet und den glimmenden Docht wieder entzündet. Das braucht Kraft. Und diese Kraft, die fängt sicherlich mit seiner Erlösung an, mit seiner aktuellen Vergebung in meinem Leben, die er für mich hat. Aber dann ist die Frage, wie kommt es dazu, dass der Gottesknecht meinen Glauben nimmt und stark macht? Wie kommt es dazu, dass mein Leben in all den Alltagsdingen, die mir begegnen, dass ich sagen kann, ja, da sind viele harte Geschichten auch dabei und nicht so gute Dinge, aber der Glaube ist so stark, dass ich ganz fest gewurzelt bin in diesem Gottesknecht. Wie kommt es zu dieser Kraft Gottes in meinem Leben, dass er mich aufrichtet, dass er mich stärkt? Ich bin dem nachgegangen und ich komme ein Stück in diese Richtung, dass Jesus ja selber auch 2 Tage tot war, nachdem er am Kreuz gestorben war. Er war diese 2 Tage tot und ist am 3. Tag auferstanden. Ne? So weit kennen wir das. Und da kam etwas wirklich zur Ruhe, zum Stoppen. Und da kam auch, wenn er die Sünde, auch meine Sünde getragen hat, da kam etwas, das hat er in den Tod hineingenommen. Und das ging nicht so schnell zu beheben, sondern Leid und Schmerz war dabei. Aber dann hat er das getragen, was die Sünde eigentlich bezweckt, nämlich die Entfernung zu Gott, dem Vater, die Trennung und dass Sünde einfach Verlorenheit auch bedeutet. Und Jesus musste diese 2 Tage aushalten. Wir wissen das vom Petrusbrief, dass er auch in den untersten Örtern der Erde gepredigt hat, dass er dort, wo Verlorenheit war, dort, wo die Menschen nicht bei Gott waren, dort, wo die Menschen in der Hölle waren, da hat Jesus das bekannt gemacht, dass das Evangelium jetzt aufgerichtet wird. Das müssen wir uns mal vorstellen, ja, 1. Petrus, nicht? Auch in dieser Situation. Aber ich möchte hier sagen, dass manche Dinge im Leben, die so festgezurrt sind bei uns, die auch, wo wir keine Hoffnung haben und wo Dinge immer wieder ins Arge auch kommen und uns überhaupt nicht erfreuen. Und dass es Zeit braucht, die Jesus zwischen Sterben und Auferstehen, dass manche Dinge in unserem Leben in den Tod hineingegeben werden müssen, in den Tod Christi förmlich, dass sie sterben können, dass sie dann auch nicht so schnell wieder dann zurückkommen dürfen. Und ich weiß nicht, in der Seelsorge ist es ja manchmal so, dass man sagt, ja, da sind Dinge, auch charakterliche Dinge, die mich immer wieder zu ganz schwierigen Sachen führen. Und wenn man Vergebung und Versöhnung erlebt, dann ist das auch eine echte Erfahrung. Und Jesus tut das auch. Aber wie wird mein Leben stark, ist jetzt meine Frage. Wie kommt es, dass das Rohr aufgerichtet wird? Das geht dann, wenn ich dann in der Seelsorge auch Dinge, die mich immer wieder neu schwächen vor Gott, wenn ich die bekenne, wenn ich die meinem vertrauten Seelsorger auch mal nenne, wenn ich das sage, ausspreche, wenn ich da mit ihm bete. Und wenn das so eine was ich ausspreche, ja, gewinnt nicht mehr Macht über mich. Das ist einfach auch so. Und wenn ich das in der Seelsorge tue, dann merke ich, wie Gott jetzt mein Leben nimmt und auch stark macht. Und wenn ich sage, ich mache immer alles nur im Gebet mit Jesus und dann braucht kein anderer das zu wissen, ich werde in Ohnmacht mein Leben weiterleben. Letztlich ja. Aber da, wo Christus auch Sieg will in meinem Leben und Kraft entfaltet, da suche ich mir auch jemanden, wo ich ganz vertrauensvoll Dinge sagen kann und vor Gott ausbreite. Und wo ich merke, diese 2 Tage, die Jesus selber im Tod war, das braucht Zeit. Manche Dinge brauchen bei uns wirklich Zeit, bis sie so auch dann ins Sterben hineinkommen. So werden wir verwandelt in sein Bild. Und so werden wir Christus ähnlicher. Der Evet Adonai hat das im Blick. Er bringt dieses Recht und diese Gerechtigkeit in die Welt und er gestaltet uns heute aus christlicher Sicht, aus der Gemeinde heraus, indem er uns nimmt und weiterführt. Dass wir das erleben, der glimmende Docht wird wieder entzündet. Wie kann Gottes Kraft in uns hineinkommen? Das Wort Soteria, Heil, bedeutet, dass ich von einer Reise zurückkomme und wieder zu Hause bin, daheim zu Hause bin. Und wenn wir in diesem Heil Gottes so sind, dann kommen wir nach Hause. Wenn wir die Kraft Gottes auf einmal so neu erleben, die Kraft Jesu Christi, dann kommen wir nach Hause und wir kommen zu einer inneren Ruhe. Dieses Wort, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, hat dann auch diesen folgenden Vers direkt hinten dran. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Dass ich im Glauben an Jesus Christus, dass ich kommen darf, weil ich schon manche Last habe in meinem Leben, das wäre relativ normal, wenn uns das so geht, dass wir so zu Jesus kommen dürfen und dass wir dann aber auch das Joch Jesu nehmen. Dass wir nicht bei uns nur stehen bleiben, sondern dass wir sehen, dass Jesus in der ganzen Welt sein Heil aufrichtet, dass die Menschen zu ihm kommen sollen, zur Rettung. Und Jochgemeinschaft, Nachfolge Christi, und das hat so ein bisschen mit Disziplin dann auch zu tun. Ja, nur ein Hinweis darauf. Zum Schluss der Predigt wollte ich einmal den Zusammenhang deutlich machen. Jetzt brauche ich die Folie 7, Chiara. Da sind die 4 Gottesknechtslieder einmal aufgezählt. In Kapitel 42, 1 bis 9, die Berufung des Gottesknechts, sein Auftrag zu Seelsorge und auch zur Weltmission. Dann das zweite Lied in Kapitel 49, die Sendung zu Israel, die er hat, und dann auch zu den Völkern. Und auch das dritte Lied in Kapitel 50, Reden und Hören des Gottesknechts. Sein Auftrag wird da noch einmal bestätigt. Und das vierte Gottesknechtslied ist das bekannteste aus Jesaja 53. Und das ist so zentral, dass man sagt, das kann man gar nicht glauben, dass das 550 Jahre vor Christus vom Propheten Jesaja gesagt worden ist, der es von Gott empfangen hat. Ja. Aber diese Zeit, ist das nicht enorm? Nicht? Dass Gott das so deutlich, wie Jesus leidet und stirbt und wie er die Schuld auf sich nimmt für uns. Das steht so tief drin in Jesaja 53. Und das macht mir Mut, dass das Wort Gottes Bestand hat zu aller Zeit.